Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Und jetzt können wir eine Institution in Deutschland begrüßen. Es ist Klaus Wagenbach, 80 Jahre alt geworden und immer noch Verleger. Einer der letzten inhabergeführten Verlage Deutschlands, ist es richtig?
Ja, aber es gibt noch ein paar mehr, Gott sei Dank. Und vor allem, es werden welche gegründet. Ist ja nicht wahr, dass immer nur alles geschlossen wird. Es wird auch gegründet. Beweis kann man hier sehen.
Er hat ein wunderbares Buch herausgegeben. Das heißt, es sind Texte aus seinem Leben, die Freiheit des Verlegers. Wie immer sehr stilvoll der Einband. Wunderbar anzufassen. Wir kommen gleich auf dieses Buch. Aber ich kann natürlich nicht anfangen, ohne die erste Frage gestellt zu haben auf der Buchmesse, ob Sie mit dem neuen Nobelpreisträger zufrieden sind, ob die Schweden eine gute Wahl getroffen haben. Mario Vargas Llosa, für alle diejenigen, die es vielleicht doch noch nicht wissen.
Ein schöner Autor. Was wollen Sie noch wissen?
Reicht denn schön?
Das weiß ich nicht. Müssen die Leser entscheiden. Ja. Nächste Frage, bitte.
Kluger Autor? Der richtige Autor?
Dazu habe ich zu viel. Sie wissen, dass ich sozusagen meine Leseaugen in Richtung, schon in Richtung Süden, aber sozusagen mehr so konkreter nach Italien richte. Deswegen mag ich mir kein Urteil darüber erlauben.
Gut, dann machen wir natürlich ein Spiel, was schön ist und aber nicht viel bringt, aber trotzdem interessant ist. Das Leben ist kein Wunschkonzert, wir wissen das. Aber hätten Sie einen Autoren, natürlich in Ihrem Verlag möglicherweise, dem Sie das wirklich von Herzen gönnen würden, so einen Nobelpreis für Literatur?
Ja, ich höre. Ja, also für Nobel, mein Freund Michael Krüger vom Hansa Verlag, der hat eine gute Hand für Nobelpreiskandidaten und auch. Bei uns ist das schwieriger, weil wir haben sehr viele junge Autoren, die sind irgendwie noch. Die sind noch nicht, wie sagt man, reif für den. Man muss ja, glaube ich, 70 werden, um den Nobelpreis zu kriegen. Oder wenigstens 63. Das ist eigentlich. Der Verlag ist 46 Jahre alt und wir hatten noch nie einen Nobelpreis.
Das war schiefgelaufen. Ja.
Das ist, der Nobelpreis ist wichtig, sozusagen als Orientierungs. Möglichkeit für Leser zum Anschleichen an die Literatur. Das ist in Ordnung. Sozusagen zum Popularisieren von Literatur. Wichtige Institution. Aber unsere tägliche Arbeit besteht natürlich nicht in der Einsammeln von Preisen.
Sondern im täglichen Kampf um den Leser.
Ja.
Um das Auge, das Ohr, die Aufmerksamkeit.
Ja.
Ist es schwerer geworden?
Ja, der Leser ist desorientierter geworden, weil der Vater sagt ihm nichts mehr, weil er selber schon nichts mehr weiß. Der Großvater ist schon tot, der Pfarrer sagt ihm nichts, der Lehrer sagt ihm nichts. Die Feuilleton-Seiten sind voll mit Events, aber mit wenig Rezensionen. Nicht? Jedes Event kann man ja nachvollziehen, das wissen Sie ja selber. Und dann gibt es irgendeine junge 17-jährige Schriftstellerin, die wird dann 3 Seiten, 4 Seiten und dann fallen die Rezensionen für andere Bücher weg. Das heißt, man darf nicht vergessen, dass nicht nur der Raum in den Feuilletons geringer wird, sowieso, sondern dass er auch gefüllt wird mit den Meinungen der Redakteure. Zur Sängerin, die nach Norwegen fährt und was uns das gekostet hat an Rezensionen. Nicht? Dann kommt sie nach Hannover zurück, wird in Hannover empfangen wie ein Staatsgast. Und dann muss eben jeder darüber schreiben. Während ein Club, wenn kommt natürlich bei uns auch vor, dass ein Event über uns herfällt. Dann muss man sehen, dass man es dämpft. Also, dass man so tut, ja, ja, es ist nichts. Und dann aber sozusagen nach 4 Wochen nochmal sagt, sodass man ein Event so ein bisschen ausbreitet.
Dann kommen wir gleich zum anderen großen Event dieses Bücherherbstes, das erfolgreichste Sachbuch. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist momentan unterwegs. Hätten Sie denn so etwas verlegt, wie ein Buch, das heißt Deutschland schafft sich ab, von Thilo Sarrazin?
Nein, zu Sarrazin äußere ich mich nicht. Wir gehen hier nicht unter Niveau.
Die Frage muss sein, warum?
Ja. Weil sich das biologisch löst. Ich weiß nicht, was die Leute immer wollen. Das Ruhrgebiet, die Heimat von Scheppern, Kwiatkowski, alles Polen, alle katholisch. Wir müssen uns daran, ich sage ich als Berliner, in 30 Jahren stehen in unserem Telefonbuch, wenn es das Telefon noch gibt, steht Üzkük, Ösal. Ne? Das sind unsere Leute. Irgendwann löst sich das. Und warum man deswegen so eine Aufregung macht, verstehe ich nicht. Ich bin Berliner, lebe mit Türken zusammen und irgendwann reden mich die Türken in Deutsch an. Für Türkisch bin ich zu alt und zu blöd. Und die Sache wird sich dadurch erledigen.
Sie plädieren für Gelassenheit.
Ja. Offenbar. In dieser Sache vollständig.
So, offenbar gibt es diese Gelassenheit bei einem großen Publikum nicht. Oder andersrum, man kann es erstmal so formulieren: Es gibt eine große Neugier und offenbar auch eine große Zustimmung zu dem, was er formuliert.
Ja,
wie erklären Sie sich das?
Na, hören Sie mal bei unserer Geschichte. Gucken Sie mal unseren historischen Boden an. Der ist wackelig, sagen wir mal, höflich. Ne? Der hat eine Vergangenheit. Und da ist auch noch was von übrig geblieben. Andererseits soll man sich nicht nervös machen lassen. 15% Nazis gibt es in jeder Nation Europas. In Italien, in Frankreich, immer sie hingucken. Das ist.
Aber treffen wir den Kern des Unmutes oder der Zustimmung für Sarrazin, wenn man sagt, es gibt 15% Nazis? Ist das der Punkt?
Nein. Das ist nicht der. Ich weiß nicht. Was machen wir jetzt? Wollen wir, obwohl ich es ablehne, über Sarrazin reden? Oder wollen wir über das reden, wovon ich was verstehe? Denn wenn Sie mich dann. Dann muss ich ja über meine eigenen Leute reden. Das kann ich auch, aber das ist eine ganz andere Sache.
Gut, okay, zu viel der Ehre für Herrn Sarrazin, sagen Sie.
Ja.
Dann fange ich da an, wo es mit Ihnen, mit der Verlegerei losging. Das ist schon ziemlich lange her.
Ja, sehr lange her.
Wird das Verlegen einem eigentlich in die Wiege gelegt? Wie kam dieser Berufswunsch denn zustande?
Der Berufswunsch, das ist leicht zu sagen. Die Nazizeit war vorbei. Sie müssen sich einen 15-jährigen Herrn vorstellen. Und dann kam ein Kollege von mir, der sehr ehrenwerte Ernst Rowohlt, auf die Idee, die bis dahin Verbotene, Anna Segers, William Faulkner, die ganzen Saroyan, in Zeitungen zu drucken. Es gab nach dem Krieg natürlicherweise keine Maschinen mehr, keine Pappe mehr, gar nichts mehr. Das Einzige, was es gab, war Zeitungspapier. Und dieser geniale Ernst Rowohlt, der hat diese Bücher, das Verbotene, was uns so scharf macht, ne? Das hat er gedruckt als Zeitung für 50 Pfennig. Da habe ich gedacht, das ist ein Beruf. Meinungen verbreiten, so dass man sie erreichen kann. Das Demokratisieren von Inhalten. Schöner Beruf, habe ich mir gedacht. da musst du hin.
Waren denn der Vater Josef und die Mutter Margarete glücklich über die Berufswahl? Ja.
Mein Vater, naja, das erzähle ich natürlich im Buch. Ich hatte ein großes Glück, weil mein Vater war kein Nazi, der war katholisch. Und das war nicht kompatibel, weil er als Krachen katholisch aus dem Westerwald kam. Das war mit den Nazis nicht kompatibel. Da konnte meine Mutter reden, was sie wollte. Sie wollte natürlich, dass er Karriere macht. Und er hat sowieso immer gemacht, was meine Mutter gesagt hat, habe ich mir gemerkt, Frauen soll man folgen. Und da musste er ihr einmal widersprechen, als sie nämlich wollte, dass sie in Partei eintritt. Und dann musste er seinen ganzen Mut zusammennehmen und hat sich am Tisch festgehalten. Er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Und ich war so, da war ich so acht, habe geguckt, der große Vater, der sowieso Angst hat vor der noch größeren Mutter, aber dann sagt er nein, hat mich beeindruckt. Aber war, glaube ich, keine Antwort auf Ihre Frage.
Na, was sagte denn die Mutter dazu? Mütter sind ja auf ihre Söhne immer stolz. War die Mutter zufrieden mit der Berufswahl?
Nein, weil, also sie war mit der Berufswahl zufrieden, aber nicht mit den Inhalten. Ich war ja ein, Sie müssen sich ein katholisches Milieu, das kriegt man ja vielleicht noch zusammen, vorstellen, nach dem Krieg. Bis zum 8. Mai 1945, den ich immer noch feiere mit einem ordentlichen Rotwein, nach dem Ding stellte sich heraus, dass der Schutzraum, den die katholische Kirche aus verschiedenen Gründen unten natürlich nicht oben wurde gekunkelt, hatte, dass der weg war. Und der Katholizismus, wie soll man sagen, regierungsamtlich wurde. Das war eine furchtbare Erfahrung. Bin natürlich sofort aus der Kirche ausgetreten, weil die Kirche alles, was sie konnte, verboten hat. Sartre, muss man sich mal vorstellen, Sartre war verboten, durfte man bis 1966 nicht, war Schmutz und Schund, es gab ein Gesetz. Na, reden wir nicht weiter drüber.
Na, ein bisschen bohren werde ich jetzt schon an der Stelle, wo der Widerspruchsgeist, dieser Freiheitsgeist von Klaus Wagenbach kommt. Stimmt es, dass der Großvater über dem Türbogen ein lateinisches Motto hatte? Etsi omnes egor non.
Ja.
Übersetzt heißt das, und wenn alle?
Ich nicht.
Ich nicht.
Es war wunderbar. Ich hatte einen wunderbaren Großvater, der natürlich überhaupt kein Linker war. Der feierte noch den Tag des Sieges über die Franzosen in Sedan. 1870, da für diesen Zweck stand, beschreibe ich da im Buch, standen auch 10 Soldaten bereit, solche Sachen. Und der fand die Nazis furchtbar. Hat mir irgendwie, natürlich hat es mir einen Eindruck gemacht, der hatte auch, da lief auch aus dem Radio Militärmusik, fand ich auch gut. Und der hatte auch immer Feindsender an, ne? So Bero Münster, naja, Schweizer Feindsender. Und das hat mich beeindruckt, ja.
Also die Mutter war mit der Berufswahl einverstanden, aber nicht mit den Inhalten, sagt sie, mit den Büchern.
Furchtbare
Lesen. Welches Buch hat sie denn besonders geärgert in der frühen Phase ihrer Verlegung?
Sie hat überhaupt nichts gelesen von meinem Verlag.
Nichts?
Nein. Mein Vater hat es gelesen, habe ich aber auch erst nach seinem Tod herausgefunden. Wir haben so ein kleines Büchlein. Jedes Jahr, seit 46 Jahren erscheint, ein kleines Büchlein, das heißt Die Zwiebel. Und das kriegt man umsonst, weil man uns eine Postkarte schreibt und da sammelt sich was. Und diese Zwiebel, die hat er immer gelesen. Das habe ich nach seinem Tod, weil er hat immer angestrichen, was ihm nicht gefallen hat und was ihm dann gefallen hat. Da war er ganz offen, meine Mutter eher nicht. War ein strengeres Geschoss. Ja.
Kann man sagen, dass Sie so ein echter 68er sind?
Kann man nicht sagen. Ich war ja weit über 30. Das heißt eigentlich ein gefährlicher Gegner. Ne? 68 war ich, 38, das waren die Jüngeren. Ich bin nur immer, Ich musste immer nur die Prozesse aushalten und Gefangenenbesuche machen mit Bananen und Äpfeln, damit die Jungs da was zu essen hatten. Das ist ja ein Lieblingssport von Polizisten. Ich weiß, ich begebe mich auf ein schwieriges Gelände, ja. Leute zu verhaften und einzusperren und zu verprügeln, wie wir seit Stuttgart wieder wissen. Da war natürlich ein Konfliktstoff drin, ja. Sagen wir mal höflich.
Bevor wir in die atmosphärische 68er-Zeit eintauchen, vielleicht etwas, was einen Verleger in Deutschland einmalig macht, und zwar die Tatsache, dass er einerseits verurteilt wurde zu 9 Monaten wegen Aufforderung zur Bildung einer kriminellen Vereinigung,
ja.
Und auf der anderen Seite das große Bundesverdienstkreuz bekommen hat.
Ja, ja.
Wie schafft man denn sowas?
War lustig. Ja. Wenn ich das alles ansehe, sehe ich aus wie ein russischer General.
Sie sind auch Ritter der französischen
Ehren. Ja, ja, alles. Und nein, angefangen hat es mit dem Cavaliere. Das ist ein italienischer Orden. Da kriegt man kein Pferd, sondern nur die Ehre. Und da müssen die Staaten, wenn sie, und zwar weil wir so viele italienische Bücher machen, zwar Pertini, der beste Präsident, den Italien jemals hatte, wunderbarer Mann, und der hat mir das Ding umgehängt. Und da muss man aber vorher den Staat, dessen Bürger ich bin, fragen. Also haben die Bonn gefragt, haben die Bonner gesagt, um Gottes Willen, der Kommunist, der kriegt, um gar, dürfen sie, hat der Pertini sich aber nicht beeinflussen lassen, hat mir den umgehängt. Gut. Darauf gerieten die in Bonn in die Zwangslage. Der hat ausländische Orden gekriegt, einen und noch einen. Und der, sozusagen, je mehr du im Ausland, je mehr kommt die Heimat in, sozusagen. Das war das schöne Spiel. Irgendwann hat mir Weizsäcker geschrieben, ob ich das annehme. Und dann habe ich bei Weizsäcker gesagt, gut, von dem nehme ich es an.
Wie war das 1968 als Verleger? Ihr Verlag muss ja so eine Art Wärmestube gewesen sein. Schlafstube,
ja,
Denkstube und was, ja, noch alles.
Ja, und Scheidungsstube leider auch. Das hält keine Ehe aus, was wir sozusagen so beiläufig haben aushalten müssen. Die Genossen, die morgens im Flur lagen und einen hochgeguckt haben im Schlaf, haben gesagt, wo kommst denn du her? Und man war aber bei sich zu Hause. Ich kam aus meinem Schlafzimmer. Ne? Also es war schon eine wilde Zeit, immer zugestanden. Das ist ein Kennzeichen der 68er Jahre, dass immerzu fremde Leute, aber Genossen, vor der Tür standen und sagen, kann ich mal hier pennen?
Und Sie haben nie Nein sagen können?
Ja, alle. Ich konnte nicht. Nein, warum soll ich denn Nein sagen, waren ja freundliche Leute. Nur das Auto war meistens weg. Das Auto war weg, weil ich immer Wert gelegt habe auf ein funktionierendes Auto. Und das war in der Studentenbewegung nicht leicht. Wie funktioniert man? Also war mein Auto immer weg, weil es das funktionierende Auto war. Und ich konnte dann immer nur mit, ich habe auf diese Weise die Autos sämtlicher Wohngemeinschaften durchprobiert. Auch so verrostete, wo wenn man auf die Bremse trat, dann kam da das Regenwasser hoch und solche Sachen. Das kann ich noch. Diese Schaltung und diese Schaltung.
Also keine allzu leichte Zeit. Deswegen jetzt die Frage. Die 68er wurden in den letzten Jahren ja sehr oft kritisiert und für vieles verantwortlich gemacht. Herr Wangenbach, Hand aufs Herz, was war der größte Erfolg der 68er und was war der größte Irrtum?
Der größte Erfolg der 68er war, dass sie die Bundesrepublik zu einem Rechtsstaat gemacht haben. Klingt komisch, ne? Sie haben das Demonstrationsrecht überhaupt erst funktionsfähig gemacht. Sie müssen sich ein Deutschland vorstellen in den 60er Jahren, was nicht nur voller Nazis war, sondern auch voller bösartiger, wütender Leute. Springer an der Spitze, wir reden nicht weiter drüber, aber die haben einfach am Straßenrand gestanden und haben gesagt, müsst ihr euch alle vergasen, alle vergasen. Da bin ich immer hingegangen und habe gesagt, wieso vergasen? Man könnte doch auch Wurst aus ihnen machen oder so. Und irgendwann schreckten sie dann, das heißt, sie merkten, was sie da gesagt haben. Aber Das Erste, was einem einfiel, war einem deutschen Bürger, einem Spießer, war Gas. Das haben die da haben die Studenten große Verdienste um die Demokratisierung von unseres Landes.
Gut, das war also der größte Erfolg. Was war der größte Irrtum?
Der größte Irrtum war, obwohl sie auch da viele Verdienste haben, war, ich nehme ja, wir haben mehrere Irrtümer, aber ein großer Irrtum war, sage ich als Vater von 4 Töchtern, die Kindererziehung, die war, das war nicht klug sozusagen, den Kindern alles zu gestatten, sondern man muss Kindern auch etwas erklären oder man kann sie nicht allein lassen. Das war sozusagen, die Idee war ja, Kinder sind autonom, stimmt auch, dürfen machen, was sie wollen, stimmt im Prinzip, aber trotzdem, wenn da so ein Abgrund ist, musst du dann doch mal festhalten. Ne? Da waren wir möglicherweise, sind wir zu weit gegangen. Ne?
Die Kinder von 68 sind jetzt längst erwachsen, sie sind jetzt
an den
Schalthebel.
Ja.
Wissen Sie, wo momentan die Grünen bei den Umfragewerte stehen?
Ja, das weiß ich natürlich, 26.
32%.
Juhu!
So, das heißt, ich möchte jetzt gerne aus einer Rede zitieren, die Klaus Wagenbach gehalten hat, über die Grünen, über das 25-jährige Jubiläum der Grünen. Und er hat ein Psychogramm entwickelt des grünen Mitstreiters. Originalzitat Klaus Wagenbach. Der Schlapphut mit schwarzem Poncho, Modell der einsame Reiter. Der Frauenbefreier. Abteilung weiblich. Schaftstiefel, Jeansjacke ungeschminkt. Der bleichgesichtige Körnerkauer. Der geschlechtslose Strickstrumpf.
Das
Palästinenserfeudel. Blues, Schleier und Anarchomütze. Der Struppi in 2 Ausformungen, ungewaschen oder fein geföhnt. Der schwäbische Feuerkopf, im authentischen Fall mit Schillerkragen. Der Vatermörder und die Schwanzabhackerin, beide stark in der Theorie, schwach in der Praxis. Der asketische Prophet, ehemals Klassensprecher, vertritt aber jetzt die Arbeiterklasse. Die schlaue Theologin im Fließgewand. Der Wortabschneider und Zwischenrufer, zumeist nur eine Neuauflage des herkömmlichen Grobians. Die Glühende und der Strenggläubige. Der vorlaute Straßenkämpfer, sozusagen Kopf- und Handarbeitszwitter. Die politischen Korrekten mit der Strichliste. Sind das die Grünen?
Ja, das habe ich. Wir wollten eine Festrede von mir haben, sage ich, ja, gib mal die erste grüne Wahlplattform. Und dann habe ich da nachgezählt und ich bin ja Lektor. Ich habe erst mal nachgezählt, wie viele Ausrufezeichen. 200 und etwas. Dann habe ich gesagt, gib mal das neue Programm her. 3 Ausrufezeichen. Das heißt, die Wunschvorstellung, den Staat zu verändern und womöglich dann auch noch eine, das war ja auch so ein Traum, die ewige Planstelle. Ne? Wir leiden ja ein bisschen darunter, sozusagen, dass wir die Gesellschaft verändern wollen, aber doch auf einer Planstelle sitzen. Ne? Das ist irgendwie so eine günstige... Ich habe immer zu den Genossen gesagt, sag mal, warum soll das eigentlich ein Berufsverbot sein, wenn es nur darum geht, nicht Beamter werden zu wollen? Ne? Weil es war ja nicht ein Berufsverbot für alle. Nein, nur für Beamte. Es gibt aber viele Berufe, zum Beispiel Verleger, wo du nicht die Lizenz brauchst. Ne? Also, es war... Wo waren wir stehen geblieben?
Ich frag mal nach. Herr Wagenbach, so diese Vorstellung, dass die Grünen sogar fast allein oder als stärkste Partei die Macht übernehmen, lässt Sie das ruhig schlafen oder gibt es so ein paar unruhige Momente für Sie?
Nein, es lässt mich außerordentlich ruhig schlafen. Es ist wunderbar, dass jemand... Dass es eine Partei gibt, die sagt... Wir wollen nicht Wir wollen zum Beispiel, es gibt viele Beispiele, wir wollen keine Atomkraftwerke mehr. Das ist, nach dem, was wir jetzt erlebt haben, vor wenigen Monaten, nämlich eine Kampagne, die bezahlt war von oben bis unten, dass man doch, das sei so wunderbar, wenn es noch 7 oder 8 Jahre oder vielleicht 12 Jahre wäre, und es sei genauso wunderbar, dass wenn man, wenn das nicht klar ist, wo das Zeug hinkommt, der Rest, der strahlende Rest für 30.000, die nächsten 30.000 Jahre, dass man das dann einer Privatfirma übergibt. Oder das ist abenteuerlichere. Und das, die einzige Partei, die da strikt eine Haltung hat, sind die Grünen.
Ich hätte noch mindestens 80 Fragen zum Verleger Klaus Wagenbach, aber dafür gibt es ja dieses wunderbare Buch mit dem schönen Untertitel Erinnerungen, Festreden, Seitenhiebe. Herr Wagenbach, machen Sie sich Sorgen um die Zukunft des Buches? Es wird jetzt ja alles digital,
nein,
E-Book.
Nein, Sie kriegen meine klassische Antwort zur Strafe. ich sage immer, Zukunft des Buches bedeutet, man muss sich vorstellen, den Urenkel. Dann kommt man ungefähr 30, 40 Jahre weiter. Der Urenkel, der geht aufs Dach und guckt oben im Dach, ne, was da so der Urgroßvater alles hinterlassen hat. Da findet er so ein paar hier so Dinger, ne, die man so aufmachen kann. Und dann findet er auch so ein Plastikkästchen. Also bei den Büchern macht er dann so. Mal gucken, was da. Oh, da hat er was angestrichen. Oh, da ist ein Blumenblatt. Was hat er damit gemeint? Da ist ein Eselsohr. So hat er aufgehört. So, man erfährt was, auch aus dem Gegenstand selber. Nun versucht das mal mit dem Plastikding da, ne? Mit dem digitalen Datenträger. und dann macht er mal ein Eselsohr rein, oder? Und ist das Programm ist natürlich nicht mehr erkennbar. Der Browser ist kaputt. Wo ist die nächste Steckdose? Also das ist absurd, ist vollkommen abenteuerlich, sich vorzustellen, dass das unsere Zukunft sei. Der Urenkel, der würde lachen und sagen, das waren vielleicht Idioten. Gott sei Dank gibt es ein paar Bücher, kann ich gleich anfangen zu lesen.
Sie sehen zwei Dinge. Wir brauchen uns weder um die Zukunft des Buches Sorgen machen, auch nicht um die Zukunft des Verlegers Klaus Wagenbach. Vielen Dank. So, hier geht es auf dem blauen Sofa im ZDF-Infokanal und Deutschlandradio Kultur gleich weiter mit Ingrid Betancourt, ihrem Buch Kein Schweigen, das nicht endet, im Gespräch mit Susanne Führer.